Es kann gefährlich sein, Amerikas Feind zu sein, aber Amerikas Freund zu sein ist verhängnisvoll. Das sagt der Henry Kissinger, ehemaliger US-Außenminister und langjähriger Berater mehrerer Präsidenten der USA. In diesen Tagen, in denen alles darauf fixiert zu sein scheint, was Trump gerade wieder raushaut, gräbt Werner Rügemer, Publizist und USA-Experte, dagegen tiefer und analysiert die DNA des US-Kapitalismus. Denn dies ist notwendig für ein Verständnis der aktuellen Politik der USA und dann für die Entwicklung möglicher politischer Strategien. Im Folgenden hören Sie den Vortrag von Werner Rügemer vom 4. September in der Buchoase Kassel.
Damit die Friedensbewegung, aber auch insgesamt die demokratische Bewegung, die Sozialbewegung und so weiter in Deutschland vorankommen kann, müssen auch die bisher in der Bundesrepublik Deutschland, auch in der Europäischen Union, aber vor allem in Deutschland herrschenden Legenden zerstört werden. Wir müssen unsere Geschichte, der Nachkriegsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, sowohl Europas wie auch der Bundesrepublik Deutschland neu lesen. Wir sind mit Lügen überfrachtet. Unsere Historiker, die verbeamtet sind und dann noch von privaten Sponsoren finanziert werden, um die Geschichte der Deutschen Bank und so weiter zu schreiben. Alles gekaufte Wissenschaft. Und deswegen, das ist die Aufgabe, die sich bei mir so entwickelt hat. Übrigens, ich bin durch Verbindungen mit der damaligen Friedensbewegung in den 80er Jahren, die es ja gab, für Friedensbewegung USA und Deutschland, auch in den USA gab es eine Friedensbewegung. Und die sind hier hingekommen, haben bei uns, sind aufgetreten. Und die haben mir dann vermittelt, ich bin dann 1984 und 85 jeweils 1,5 Monate in die USA gefahren, habe mir die USA genau vor Ort angeguckt. Ich habe mir Schulen angeschaut, Slums und Indianerschulen und habe dann auch Recherchen in Silicon Valley gemacht. Und damals habe ich dann aufgrund dieser Reportagen, die ich damals machen und die ich damals noch im Deutschlandfunk und WDR machen konnte, habe ich das Buch geschrieben, Der kranke Weltpolizist. Die USA sind der, vom Anspruch her der Weltpolizist, aber sie sind innerlich krank. Sie machen die Mehrheitsbevölkerung krank und arm, verbunden mit Rassismus und so. Und weil, das haben die seit der Gründung gemacht. Und das würden die weiter so machen, wenn es nicht die sich weltweit entwickelnde starke Alternative gäbe, die sich neu organisiert. Und deswegen komme ich jetzt allmählich zu unserem Thema im engeren Sinn. Deswegen ist der Trumpel nichts grundsätzlich Neues. Er ist eine Variante des amerikanischen Kapitalismus, Imperialismus. Eine Variante. Ne, viele, die sich jetzt aufregen, der Trumpel, der ist so unberechenbar, so aggressiv, und, aber andererseits will er ja auch Frieden in der Ukraine und so. Aber das sind nur kleine Unterschiede. Auch zum Beispiel der Völkermord in Gaza ist jahrzehntelang von den netteren, grinsenden Obamas vorbereitet worden. Und das ist jetzt nur offener. Aber im Grunde nichts Neues. Es ist die Verlängerung dessen, was die USA seit Jahrzehnten gemacht haben. Dann muss ich heute so einen Schnelldurchlauf machen. Es wird ja von den USA oft behauptet, leider mit weltweiter oder nicht ganz weltweiter Wirkung, vor allem in Deutschland, die USA sind eine Demokratie. Ja, gewisse Erscheinungsformen von Demokratie haben die. Aber ich weiß ja nicht, ob jemand von euch schon mal in die amerikanische Verfassung reingeschaut hat. Da steht nichts von Demokratie. Nichts, kein Wort. Menschenrechte, nichts. In der amerikanischen Verfassung steht etwas drin, dass die Regierung das Recht hat, Widerstände zu bekämpfen. Ja, und trotzdem wird ja die Propaganda, dass die USA die Demokratie verbreiten würden, geglaubt. Bis heute. Wie drückt sich das in einigen Formen aus? Die USA haben seit dem 19. Jahrhundert zwei politische Parteien, die sich in der Regierung ablösen. Aber dass beide politischen Parteien, die Demokraten und die Republikaner, werden von den führenden Kapitalisten bezahlt, gesponsert. Und zwar gleichzeitig, weil die Kapitalisten wissen ja, wenn jetzt mal die Demokraten eine Legislaturperiode oder zwei Legislaturperioden eine kapitalfromme Politik machen, auch wenn sie das jetzt nicht so deutlich sagen, aber machen, dann ist es klar, dann werden die nicht mehr gewählt, dann wird die andere Partei gewählt. Und dann müssen wir die ja schon auch finanziert haben, damit die das macht, was wir wollen. Und beide Parteien und auch ihre Sponsoren sorgen dafür, dass es keine anderen Parteien gibt, die hochkommen können. Auch weil die Wahlkämpfe zusätzlich ja so teuer sind. Sodass wir also ein Einparteiensystem mit zwei Flügeln haben. Und dieses zweiflügelige Einparteiensystem wird noch, das ist für die Aktualität auch wichtig, von jeweils darauf spezialisierten zionistischen Lobbygruppen mitfinanziert und gelenkt. Also bekannter ist ja diese eine zionistische Lobbyorganisation AIPAC, American Israel Action Committee. Die sponsert seit 60, 65 Jahren die Demokratenpartei. Das sind reiche Israelis aus Israel, aus den USA und anderen Ländern. Und die finanzieren dauerhaft, jedes Mal, und dann noch bei den Wahlkämpfen, die Demokratenpartei. Aber die andere Partei in dem Zweiflügelsystem, die hat auch eine zionistische Lobbyorganisation, von der sie gespendet und inhaltlich gelenkt wird. Es heißt Republican Jewish Coalition. Könnt ihr alles im Internet finden. Das ist ganz offen. Also beide Parteien haben eine auf sie jeweils ausgerichtete zionistische reiche Lobbyorganisation. Auch das verstärkt dieses Einparteiensystem mit den zwei Flügeln, weil beide dann eben auch in dieser Hinsicht in die gleiche Richtung gehen. Also ich muss ja vieles jetzt abkürzen. Ich komme noch auf den einen Punkt zum Wahlsystem und wer nicht wählt. Also ungefähr die Hälfte der Erwachsenen ab 18 Jahre Amerikaner wählen gar nicht. Und viele dieser Millionen, die dürfen gar nicht wählen, weil es gibt da verschiedenste Gruppen. Zum Beispiel, es gibt ja 13 sogenannte Dependent Territories. Die USA haben im Lauf ihrer Geschichte bestimmte Territorien rings um die Welt annektiert. Von Guantanamo habt ihr vielleicht mal gehört. Und es gibt solche 13 abhängige Territorien, heißen sie offiziell. Die gehören zu den USA. Aber die Bewohner dürfen nicht wählen. Zum Beispiel Puerto Rico. Das ist ein Staat, der ist irgendwie ein Staat, gehört zu den USA, weil die das mal erobert haben, aber gehört den USA als abhängiges Territorium. Ist also nicht mal ein Bundesstaat. Und die Leute dürfen nicht wählen. Und davon gibt es 13 Dependent Territories rund um die Welt. Guam und so weiter, ja. Und dann gibt es natürlich diese vielen, auch offiziell nicht gezählten, vielleicht 20, 30 Millionen Illegale, die arbeiten und Steuern zahlen, aber nicht wählen dürfen, weil sie auch unter dem Druck der ständigen Deportation sich alles gefallen lassen müssen. Und das ist jetzt überhaupt nichts Neues. Zieht sich durch die Geschichte seit der Gründung der USA. Das nächste Kapitel mache ich mal ganz kurz und schnell. Die Kapitalisten, die die beiden Parteien sich finanzieren, haben auch die Leitmedien und die Wissenschaft und die Zivilgesellschaft weitgehend in der Hand. Also zum Beispiel die wichtigsten Leitmedien der USA, New York Times, Washington Post und die großen Fernsehsender ABC und Fox und von halb links bis ganz rechts. Überall sie gehören, BlackRock und Vanguard und Cecil, sind die führenden Aktionäre. Es gibt auch eine Bild-Zeitung der USA, die heißt USA Today. Ne, die anderen sind ja, ne, New York Times, das ist so das akademische Publikum. Aber auch USA Today gehört BlackRock und Co. Und auch der rechte Fernsehsender Fox, wo die halbe Trump-Truppe herkommt oder interviewt wird. Und natürlich die Social Media, dasselbe, gehören den großen Konzernen. Bei der Wissenschaft ist es vielleicht bekannt, wichtige Wissenschaft, die auch mit den Regierungen verbunden ist, an den ungefähr 8 Elite-Universitäten, Stanford, Johns Hopkins und so weiter, die wird von denselben Kapitalisten und ihren privaten Stiftungen finanziert. Auch zum Beispiel die Pandemiepolitik wurde an der Johns Hopkins Universität vorbereitet, schon jahrelang. Und die bilden dann Netzwerke mit ehemaligen. Zum Beispiel die vielleicht bekannteste private Elite-Universität Harvard hat ein ehemaligen Netzwerk. Das sind 188 jetzt noch lebende Milliardäre Mitglied. 8 US-Präsidenten, unter anderem Barack Obama, der da studiert hat und ein Stipendium hatte. Die vergeben Stipendien an Aufstrebende, auch aus der Unterklasse, weil die wissen, wer aus der Unterklasse aufsteigt, der arbeitet viel härter als dieses verwöhnte Pack aus den reichen Familien. Und da kommen Nobelpreisträger und Kongressabgeordnete und auch 46 olympische Goldmedaillengewinner. Und zum Beispiel, wer hatte da sein Ökonomiestudium der Gesundheitsökonomie absolviert mit einem Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung? Unser Krankheitsminister Lauterbach gehört auch zu diesem Netzwerk. Und die Kapitalisten sind ja diese bisherigen zwei Parteien, die sind ja irgendwie ausgepowert, abgenutzt. Das zieht nicht mehr so richtig. Und die sind ja ständig auf der Suche, sich Unterstützung zu holen. Und deswegen haben die seit ungefähr 40, 50 Jahren angefangen, zivile, neu entstehende Bewegungen zu sich rüberzuholen und zu finanzieren. Die haben sich die Frauenbewegung rübergeholt, die haben sich die Schwulenbewegung rübergeholt. Die haben sich die LGBTs rübergeholt, die Diversities und so weiter. Also Soros Foundation, Bill und Melinda Gates Foundation, Bloomberg Foundation. Die finanzieren heute in den USA ungefähr 8000 NGOs. Die fangen meistens gut an. Aber wenn die auf Dauer dann sich halten wollen und dann sich erweitern wollen und dann brauchst du festangestelltes Personal und dann kommt Bill und Melinda Gates und sagt, ja, ne, wir könnten euch, ihr müsst dann im nächsten Jahr einen Antrag neu stellen und so, dann gucken wir nochmal nach. Ne? Und so wird das rübergezogen. Und die sind dann zum Beispiel auch bei der UNO als jeweils zu ihrem Thema zuhörende NGOs mit einzubeziehen, wenn die UNO mal eine entsprechende Konferenz macht. Und die sind natürlich auch weltweit tätig. Die waren in der Ukraine tätig, sind in Moldawien jetzt tätig und so weiter und so fort. Und um mal auf Trump zu kommen, bei Trump ist die Verschärfung dieses kapitalabhängigen Politsystems ja dadurch gegeben, dass die Mehrheit seiner Minister und obersten Behördenleiter selber Multimilliardäre sind. Das ist aber nur ein relativer Unterschied. In den Regierungen von Barack Obama und dem senilen Joe Biden, da waren jeweils 3 BlackRock-Manager Teil der Regierung. Das war nicht ganz so direkt, aber bei Trump ist es eben etwas direkter. Ich komme auf ein anderes Gen des US-Kapitalismus, nämlich die Sklaverei. Die USA wurden als Sklavenstaat gegründet. Und auch in der Verfassung steht nichts, dass Sklavenarbeit vielleicht verboten wäre oder so. Steht nichts. Und nach der Gründung bis zum Bürgerkrieg wurde die Zahl der Sklaven vervierfacht. Und der Sklavenhandel wurde ausgeweitet. Und die USA waren ja bei der Gründung 13 kleine Staaten an der Ostküste der USA. Und dann haben die es ja weiter erobert. Und die haben dann zum Beispiel auch Mexiko Teile kriegsmäßig abgenommen. Mexiko hatte die Sklaverei abgeschafft. Und die USA haben sich dann zum Beispiel Texas von Mexiko genommen und haben die Sklaverei wieder eingeführt. Dann haben sie mit Hilfe des Bürgerkriegs die bisherige Sklaverei abgeschafft, aber neue Formen der Sklaverei eingeführt. Konfliktsystem, das war das, was nach der Abschaffung der bisherigen Sklaverei eine modernisierte Form der Sklaverei war, nämlich da konnten sich dann Unternehmen bei den staatlichen Gefängnissen Häftlinge pachten. Dann haben die Unternehmer aber den Häftlingen keinen Lohn bezahlt, sondern Pacht an die Gefängnisse. Und weil ja die Haft dann vielleicht ein paar Monate oder ein paar Jahre war, mussten dann die Unternehmer nicht darauf achten, dass die besonders gesund geblieben sind. Im Unterschied zur früheren Sklaverei, da mussten die Sklavenhalter darauf achten, dass die Sklaven möglichst lange leben, damit sie keine neuen Sklaven kaufen müssen. Aber mit dem Konviktsystem konnten sie die Sklaven, die sie da vom Staat gepachtet haben und wo sie die nur so behelfsmäßig irgendwo untergebracht haben in Massenunterkünften, da mussten sie nicht darauf achten, dass die lange leben. Und die heutige Form der Sklaverei, die ist hier auch so wenig bekannt, wird verdrängt und verleugnet. Na, es gibt ja so Initiativen, die sich um Lieferketten kümmern und dann ist es bekannt, ja in Bangladesch, da müssen arme Frauen Textilsachen nähen und so weiter. Ja, das wird immer wiederholt. Aber der viel größere Umfang modernisierter Sklavenarbeit für die größten amerikanischen wertvollsten Konzerne, für die Digitalkonzerne, Apple, Microsoft und so weiter, die beschäftigen Millionen und Millionen moderne Sklavenarbeiter und vor allem auch Arbeiterinnen in den armen Staaten der sogenannten Fabrik Asien. Beispiel, die modernsten Apple iPhones ab der Nummer 12, die werden in Indien montiert durch junge Frauen, die aus den armen Regionen Indiens durch spezialisierte Agenturen zusammengeholt werden, die bekommen 80 Cent in der Stunde. Davon wird ihnen aber nur die Hälfte ausgezahlt, weil sie für die überwachte Massenunterkunft und das schlechte Essen und für den täglichen Transport von der Unterkunft in die Fabrik und zurück die Hälfte abgezogen kriegen. Und nach 3 Jahren im Durchschnitt sind die erschöpft und krank und werden ausgetauscht durch neue arme Frauen. Die iPhone-Nutzer hier, die wissen das alle nichts. Und da hat ja Apple jetzt gar keine eigene Fabrik, sondern wer montiert diese iPhones zum Beispiel oder die anderen vielen Geräte, die Apple herstellen lässt? Der weltweit führende Spezialist für kasernierte Niedrigstlöhnerei, für diese Art moderner Sklavenarbeit, ist der taiwanesische Weltkonzern Foxconn. Foxconn hat sich bis 1987 galt im US-Protektorat Taiwan das Kriegsrecht. Und dahin haben schon, weil unter Kriegsrecht die Löhne besonders niedrig sind, da haben damals schon eben die Silicon Valley-Konzerne Arbeit hinverlagert. Und da hat sich zum Beispiel dieser Spezialist für Niedriglöhnerei Foxconn entwickelt und danach eben sich in ganz Asien ausgebreitet, zunächst auch in China. Aber da fliehen sie weg, weil dort die Löhne erhöht werden. Und deswegen zum Beispiel die Flucht nach Indien, nach Myanmar und Vietnam und so weiter. Also modernisierte Sklavenarbeit, sowohl in den USA wie auch vor allem weltweit. Und die Digitalkonzerne haben das in der Fabrik Asien postiert. Und mit der Digitalisierung haben die neueren Digitalisierungskonzerne wie Tesla und der größte Taxi- und Transportdienst Uber und diejenigen, die die selbstfahrenden E-Autos entwickeln und die ganze KI entwickeln, die haben sozusagen dafür, für diese immer weiter auch notwendige Arbeit, also x Daten zu sammeln und in Software umzuwandeln, dafür wird seit Jahren die Fabrik Afrika erschlossen. Millionen von modernen Niedrigstlöhnern, ne, für 2 Dollar am Tag wurschteln die da rum und ihr wisst es nicht. Und das ist übrigens auch seit 30 Jahren in der Ukraine der Fall. Die führenden Konzerne in den USA seit 30 Jahren, schrittweise immer mehr, sind amerikanische Konzerne. Der größte Zigarettenhersteller der Welt, Philip Morris, lässt die Zigaretten in der Ukraine herstellen, wobei vielleicht nur 3-4% der dort produzierten Zigaretten von den Ukrainern geraucht oder gekauft werden, sondern das ist, weil es so niedrig in der Kostenherstellung ist. Der gesetzliche Mindestlohn in der Ukraine beträgt 1,21 Euro, immer noch. Und was ja bekannt ist, dass einheimische Oligarchen lange Zeit bis zu Selenskyj das Recht hatten, die großen Ländereien, 100.000, 3, 4, bis zu 500.000 Hektar Land zu pachten von den armen Bauern, um dort das große Agrobusiness zu ermöglichen. Aber die einheimischen Oligarchen aus der Ukraine pachten ja nur diese riesigen Landflächen. Aber das Agrobusiness wird von den großen amerikanischen Agrobusiness-Konzernen bestritten. Das Saatgut kommt von Monsanto. Die Landmaschinen, die Traktoren, die Sämaschinen, die Erntemaschinen kommen von John Deere. Der internationale Getreide-, Mais- und so weiter Handel ist in der Hand von Cargill. Und die können dort die Menschen arbeiten lassen für 1,21 Euro Mindestlohn. Wobei der nicht immer gezahlt wird. Ich komme zu einem wichtigen Gen der USA seit der Gründung, nämlich der Völkermord. Die USA haben sich auch mit Hilfe des Völkermords an den Indigenen erweitert auf dem nordamerikanischen Kontinent und haben das zudem göttlich überhöht durch Verfassungsbruch. Also in der amerikanischen Verfassung steht ausdrücklich drin, dass es verboten ist, eine staatliche Religion einzuführen. Aber in der Folgezeit ist das sozusagen auf Umwegen immer weiter gemacht worden. In der Nationalhymne heißt es "In God we trust" und wenn Soldaten in die Kriege geschickt werden, dann "So help you God". Oder auch als der Obama, dem man das vielleicht nicht so zutraut, hat die in der wichtigsten Militärakademie West Point die Soldaten in den Irakkrieg verabschiedet mit "God bless our men and women natürlich, who wear the uniform and God bless the United States of America". Gott segne euch bei eurem Krieg im Irak. Und dazu gehört dann eben der Vollzug des Völkermords. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat ja die UNO eine Konvention zur Verhütung und Verurteilung des Völkermords beschlossen, 1948, auf der Grundlage der Verfolgung der Juden. Aber die USA haben sich dem nicht angeschlossen. Beziehungsweise es war so. Die USA haben 40 Jahre lang gewartet, bis sie 1988, also 40 Jahre nach der Verabschiedung der Konvention, unter dem Präsidenten Ronald Reagan die Konvention unterzeichnet haben, unter Vorbehalt. Vorbehalt, dass, wenn solche Taten innerhalb eines Krieges stattgefunden haben, dann gelten sie nicht als Völkermord, weil es ja Krieg war. und weitere Vorbehalte. Deswegen sind natürlich spätere völkermordähnliche Taten der USA durch die US-Militärs oder durch Stellvertreterkrieger wie Israel dann auch weiter zulässig. Fallen für die USA nicht unter die Völkermordkonvention. Trump hat nach einem Jahr Gazakrieg ja ein Video veröffentlicht. Da sitzt er mit dem Netanyahu in der Badehose am Strand von Gaza. Der ist freigeräumt, da ist nichts mehr. Schöner Strand, wie er mal gesagt hat, da machen wir die Riviera draus. Nicht nur offen, sondern auch ganz cool. Das ist aber nur ein relativer Unterschied, weil ja ungefähr 60 Jahre lang die USA der wichtigste Förderer der völkerrechtswidrigen Besatzung Israels in Palästina gewesen ist. Die Hochrüstung, die Waffenbelieferung und Finanzierung der Überwachungstechnologie in Israel als wichtigster Unterstützer vorangetrieben hat. Damit hängt dann zusammen eine weitere Erscheinung, die weltweit gut dokumentiert ist. Das muss ja den Deutschen nicht davon abhalten, dass er keine Ahnung hat. Nämlich, die USA haben im 20. Jahrhundert jeden faschistischen Diktator in Europa unterstützt. Jeden. Es begann 1922 mit Mussolini. Mussolini wurde in den USA als Held gefeiert in den Leitmedien, weil er derjenige war, der als erster und als konsequentester die Arbeiterräte, die Arbeiterbewegung, die Kommunistische Partei, die neuen Gewerkschaften zerschlagen hat. Zum Beispiel der amerikanische Botschafter in Rom ist gegen jede diplomatische Gepflogenheit öffentlich Mitglied der faschistischen Partei geworden. Und das ist auch wichtig für die Gene des US-Kapitalismus. Wenn es wichtig und profitabel wird, dann handeln die führenden Banken und Konzerne der USA auch gegen die eigene Regierung, die sie finanziert haben. Deswegen hat ja die Roosevelt-Regierung, die 1933 drankam, weil sich das mit dem Faschismus in Europa und mit der Unterstützung von Mussolini durch Wall Street und so weiter, durch Standard Oil und so, ständig erweitert hat, da hat ja die Roosevelt-Regierung mit ihrer Mehrheit im Parlament dreimal Neutralitätsgesetze beschlossen. Die USA mischen sich nicht in Kriege in Europa ein. Trotzdem haben zum Beispiel die großen amerikanischen Konzerne und die Wall Street Mussolini im sogenannten Abessinienkrieg unterstützt. Das war der Krieg in Äthiopien, das war damals eine italienische Kolonie. Da gab es einen Aufstand und den hat Mussolini bekämpft. Und das wurde mit Hilfe der Militärfahrzeuge aus den USA, mit Hilfe des Benzins von Standard Oil und von der Munition von DuPont und so weiter, der bis dahin höchst motorisierte Krieg der Weltgeschichte gegen die US-Regierung von Roosevelt. Trotzdem haben die das gemacht und sind auch nicht bestraft worden. Die haben den Diktator Salazar unterstützt. Der hat Preise in den USA bekommen, noch 1940, als bester Diktator der westlichen Welt, Nachfolger von Heinrich dem Seefahrer, schon ab 1922. Hat auch der führende Antisemit der USA, Henry Ford, Hitler unterstützt, ab 1923 nach dem Putsch jährlich. Und Mussolini wurde ein hochbezahlter Autor in den amerikanischen Leitmedien wie Life. Und als der Hitler dann aufstieg, wurde der auch Autor und hat aber das doppelte Honorar gekriegt, weil er natürlich erkennbar wichtiger war in der Perspektive. Man kann das nachlesen in meinen Büchern. Wichtig noch, die moderne Eugenik, die moderne Rassenlehre wurde in den USA entwickelt. Das hatte damit zu tun, dass Ende des 19. Jahrhunderts aus dem verarmten Europa und auch aus dem verarmten Zarenreich immer mehr Einwanderer in die USA emigrierten oder wollten. Und da haben die USA wegen dieses Überangebots dann eben die genauere gesundheitliche mentale Überprüfung der Einwanderer vorgenommen, und zwar mit Hilfe der Elite-Universitäten. Und so ist damals die wissenschaftliche Eugenik entstanden, die Rassenlehre, mit Begriffen wie Untermensch, Herrenmensch und so weiter. Das heißt also vereinfacht gesagt, Carnegie und Rockefeller haben dann nach dem Ersten Weltkrieg auch in Europa und vor allem in Deutschland Stipendien vergeben, zum Beispiel Berliner Universität, für die Entwicklung der Rassenlehre. Das heißt also, Hitler brauchte die Rassenlehre nicht erfinden, die wurde ihm präsentiert, war schon fertig, kannst du haben. Und dann noch von Henry Ford unterstützt, alles war da. Aus diesen Gründen haben die USA als einziger etwas größerer Staat kein Außenministerium, bis heute nicht. Die haben ein State Department, ein Staatsministerium. Das bedeutet, sie betrachten, und das haben sie auch in ihrer Praxis gemacht bis heute, sie betrachten vom Anspruch der einzigen Weltmacht her jeden Punkt, jede Person, jedes Unternehmen, jeden Staat der Erde als ein für sie notwendigerweise, wenn sie das selbst definieren, Zugriffspunkt. Da dürfen wir zugreifen. Wir definieren das aus unserem Staatsverständnis, aus unserem Verständnis als einzige Weltmacht. Und deswegen haben zwar zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg die USA in Versailles und so weiter den Völkerbund mitgegründet, sind aber nie beigetreten und haben nach dem Zweiten Weltkrieg die UNO mitgegründet. Und wenn es ihnen nicht passt, dann handeln sie ohne die UNO und gegen die UNO, also gegen die UN-Charta, haben sie ein eigenes Regelsystem entwickelt. Sie erkennt die Formel Rules-Based International Order, eine regelbasierte internationale Ordnung, wobei die USA diese Regeln selbst festlegen, außerhalb und gegen die UN-Charta. Und wenn in der UNO niemand mitmacht oder zu wenige, dann rufen sie eine sogenannte Koalition der billigen Willigen, zusammen, mit denen sie dann in Afghanistan, Irak oder sonst wo einmarschieren. Und dementsprechend geben sich die USA zumindest zeitweise, jetzt weniger, als Vertreter der Menschenrechte aus, aber stehen in der UNO ganz einsam vorne an der Spitze der Nichtratifizierung der in der UNO beschlossenen Menschenrechte. Zum Beispiel, es gibt eine wichtige Tochterorganisation der UNO, die ILO, International Labour Organization, die Internationale Arbeitsorganisation. Die gibt es seit dem Völkerbund, seit über 100 Jahren. Und die hat in der Zwischenzeit 204 Konventionen beschlossen für Arbeits- und Sozialrechte. Also für die freie Betätigung von Gewerkschaften, für das Recht auf Streik, für das Recht auf die drei Sozialversicherungen, auf das Recht für Migranten, für private Haushaltshilfe, das Verbot der Zwangsarbeit und so weiter. Von diesen 204 Konventionen der ILO haben die USA wie viele in Kraft gesetzt? 10. Und zwar die unwichtigsten. Deswegen ist das ja dann verträglich mit dem millionenfachen Betreiben von modernisierter Sklavenarbeit zum Beispiel. Und mit der Tötung von Zivilisten im Krieg. Ja, die Tötung von Zivilisten im Krieg gehört ebenso dazu. Das war ja schon bei der Erweiterung der USA in Nordamerika beim Völkermord der Fall. Und das war die Atombombenabwürfe am Ende des Zweiten Weltkrieges. Galten nur Zivilisten und nicht dem Militär. Und beispielsweise in Deutschland im Zweiten Weltkrieg, zum Ende des Krieges, haben die USA mit ihren britischen Anhängseln 131 Städte in Deutschland bombardiert, aber immer nur die Zivilbevölkerung in den Stadtzentren und keine Rüstungsunternehmen, weder deutsche noch amerikanische Rüstungskonzerne. Ich kenne das gut aus Köln. Ford, der größte Hersteller von Wehrmachtsfahrzeugen im Zweiten Weltkrieg, blieb völlig unbeschädigt. Und zwar, weil die USA dafür gesorgt haben, dass die Wehrmacht so gut wie möglich ausgerüstet der vorrückenden Roten Armee so viele Schäden zufügt wie nur möglich. Und dabei sind Hunderttausende deutsche Zivilisten geopfert worden. Auf den Gaza-Krieg brauchen wir jetzt weiter nicht einzugehen. Ich habe noch das Kapitel der US-Dollar als globales Herrschaftsinstrument. Ich mache jetzt einen Schluss mit einem wichtigen Aspekt, nämlich die USA als der bisher wirksamste Standort für professionelle Fake Production, für professionelles Lügen. Ich habe schon erwähnt, im 20. Jahrhundert haben die USA alle faschistischen Diktatoren in Europa unterstützt, natürlich auch andere weltweit. Die haben Chiang Kai-shek in China unterstützt, gleichzeitig mit Hitler übrigens. Die haben Diktatoren in Südamerika unterstützt. Aber das wirksamste, nachhaltigste war ja die Unterstützung aller faschistischen Diktatoren in Europa, einschließlich, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität, von deren Antisemitismus. Ja, und nach dem Krieg waren die USA gegen den Faschismus. Die können genau das Gegenteil von dem behaupten, was sie vorher getan haben. Oder beispielsweise im Zweiten Weltkrieg hatten die USA ja einen neu gegründeten Kriegsgeheimdienst mit Standort für Europa in der Schweiz. Und das Wichtige ist, dieser Kriegsgeheimdienst wurde von zwei Wall Street-Anwälten gegründet, William Donovan und Alan Dulles. Weil deren Aufgabe war, die Profitinteressen der amerikanischen Konzerne im Zweiten Weltkrieg, auch in der Belieferung Hitler-Deutschlands, abzusichern. Der Geheimdienst wurde von zwei Wall Street-Anwälten gegründet und geführt. Und bei denen lief dann während des Zweiten Weltkriegs eine Menge an Informationen über die Judenverfolgung, über die Judenvernichtung, über KZs ein. Und der Alan Dulles hat es seiner Roosevelt-Regierung in Washington immer so gemeldet, ja, das ist alles typische jüdische Übertreibung, braucht ihr euch nicht drum zu kümmern. Das heißt, die USA haben, wenn auch nicht öffentlich, aber in der Praxis, die Judenvernichtung nicht bekämpft. Und dadurch auch möglich gemacht. Auch nicht öffentlich angeprangert, überhaupt nicht. Obwohl sie alles wussten. Und nach dem Krieg wurde dieser Europachef dieses Geheimdienstes, Alan Dulles, dann der Chef des Nachfolgegeheimdienstes CIA. Und er hat im Sitz des CIA eine neue große Inschrift in der Eingangshalle anbringen lassen. Und was steht da? Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, 31. Und beispielsweise seit der Gründung bis 1947 hatten die USA sozusagen wahrheitsgemäß ein Department of War, ein Kriegsministerium, weil das ja sozusagen ganz normal für sie war, ihren zunächst mal kleinen Gründungsstaat, dieser kleine Streifen an der Ostküste von Nordamerika, kriegsmäßig zu erweitern und dann weiter über den lateinamerikanischen Hinterhof, dann weiter nach China und so weiter und so fort und dann nach Europa. Und nach 158 Jahren, nachdem dieses Ministerium Department of War geheißen hat, 1947 haben sie es umbenannt. In Department of Defense, Ministerium der Verteidigung. Und seitdem werden die Kriege nicht als Kriege geführt, sondern als Verteidigung, ohne den Charakter zu ändern. Professionelle Fake Production. Letzter Aspekt, der auch heute wichtig ist, wenn wir für unser Überleben in Deutschland, in Europa, die Abhängigkeit von den USA beenden müssen. Vielgestaltig, nicht nur militärisch, wirtschaftlich, kulturell, auch beispielsweise in Sachen Umwelt. Die USA haben es durchgesetzt, die US-Regierung in den 1990er Jahren, als die Umweltbewegung global wirksam wurde, als es anfing, Kyoto-Protokoll, internationale Umweltabkommen zu schließen. Da hat die amerikanische Regierung mit dem freundlich grinsenden jungen William Bill Clinton es durchgesetzt aus Anlass des Kyoto-Protokolls. Aus den Umweltbilanzen, die ab jetzt für die Umweltabkommen zugrunde gelegt werden, wird das Militär ausgeklammert. Überall. Und die freundlichen EU-Fuzzis haben das alles mitvollzogen. Also was damit ausgeklammert wird, da wird die Militärproduktion ausgeklammert. Da wird der Betrieb von 800 Militärstützpunkten der USA rund um die Welt ausgeklammert. Die müssen ja beliefert werden. Und die Militärmanöver werden ausgeklammert. Und die ständige Militärpräsenz der amerikanischen Flugzeuge, der Kriegsschiffe, die Satelliten im Weltraum und was da alles digital an Energieaufwand dazugehört, alles wird ausgeklammert aus dem, was Umwelt heißt. Also, mein Plädoyer besteht darin, dass die notwendige und ja vor allem in Asien und sonst weltweit schon länger im Gange befindliche Selbstorganisation des großen Restes der Welt, dass die auch in Deutschland, in Europa vor sich gehen muss und dass dazu es eben auch gehört, diese von mir jetzt mal nur so skizzenhaft angerissenen Legenden, Lügen über die Praktiken der USA, dass wir die sozusagen mit destruieren, damit wir auch argumentativ besser weiterkommen. Vielen Dank.
Nach seinem Vortrag beantwortete Werner Rügemer Fragen aus dem Publikum.
Das größte, wichtigste und auch politisch brennendste und auch kriminellste Globalisierungsprojekt der Trump-Regierung ist Groß-Israel. Das ist die Neuordnung des Nahen Ostens. Nicht nur Palästinas und die Vertreibung der Palästinenser, sondern auch, und deswegen bombardiert ja mit dem Bombardieren von Gaza Israel auch im Libanon, auch in Syrien, auch im Iran und auch im Jemen. Und Trump hat ja in seiner ersten Präsidentschaft die sogenannten Abraham Accords vereinbart. Das ist eine Übereinkunft, die er eingefädelt hat. Zwei Golfstaaten, Vereinigte Arabische Emirate und Bahrain, mit Israel. Ihr schließt jetzt Frieden miteinander, hat der Trump gesagt, das haben die auch gemacht. Und dafür entwickeln wir euch mit neuen Investitionen. Das war sozusagen die Vorstufe. Und in seiner ersten Präsidentschaft hat Trump zum ersten Mal in Israel einen amerikanischen Militärstützpunkt errichtet. Und wenn Israel angegriffen wird, dann werden die USA angegriffen. So wird Groß-Israel mit Hilfe des Stellvertreterkriegers Israel und Netanyahu der Nahe Osten zum jetzt wichtigsten Globalisierungsprojekt der Trump-Milliardäre. Und natürlich gibt es weitere aggressive Aktionen. Oder beispielsweise hat Trump ja auch eingefädelt das Abkommen zwischen den zwei verfeindeten Staaten Armenien und Aserbaidschan mit der Auflage, dieser Verbindungskorridor, der wird von den USA gebaut und 99 Jahre lang betrieben. Das richtet sich gegen Russland und gegen den Iran. Also das sind so ein paar Elemente, die diese Politik von Trump charakterisieren, die aber im Wesentlichen ja nur die Fortsetzung dessen ist, was andere amerikanische Regierungen, andere amerikanische Banker, Konzerne schon vorbereitet haben. Aber es ist diese aggressivere, offenere Art. Der Krieg, arm gegen reich, das richtig, danke für die notwendige Korrektur. Zu den Genen der USA gehört diese Übermacht der Kapitalisten, des Kapitals über die Mehrheit der Bevölkerung, auch eben über die abhängig Beschäftigten. Ich habe das an diesem Aspekt der Modernisierung der Sklavenarbeit dargestellt. Und das ist auch mit Hilfe dieser Theorie, die ja auch in den USA entwickelt worden ist, des Neoliberalismus, ne, seit Ronald Reagan in Europa, dann mit Thatcher, mit Anthony Blair, mit Gerhard Schröder und mit den freundlichen europäischen Nachäffern. Seitdem ist diese im Prinzip schon angelegte Selbstbereicherung der sowieso schon reichen Kapitalisten zulasten der Mehrheitsbevölkerung und der abhängig Beschäftigten noch weiter getrieben worden, mit unterstützenden Maßnahmen, ne, zum Beispiel, dass die wirklich Vermögenden heute praktisch keine Steuern mehr bezahlen. Unter anderem eine solche Maßnahme, die übrigens auch durch den größten Aktionär, den wir jetzt in Deutschland haben, nämlich BlackRock. Ne, niemand hat so viele Aktien in den wichtigsten deutschen Unternehmen wie BlackRock. BlackRock setzt als größter Aktionär, also bei Siemens, bei Rheinmetall, bei Adidas und Deutsche Bank und so weiter, die setzen 4 Dutzend Briefkastenfirmen ein, um die Anleger, die sie in den deutschen Aktiengesellschaften vertreten, vor der Besteuerung zu schützen. Das wäre zum Beispiel auch ein Aspekt, diesen Zugriff aus den USA, der zur Verarmung des deutschen Staates beiträgt und des Sozialstaats, dass wir sowas auch aufgreifen. Und da ist natürlich sozusagen wie die Faust aufs Auge ein gewisser Friedrich Merz genau in dieser Logik des Krieges der Reichen gegen die Armen zum richtigen Zeitpunkt da, der ja nicht nur, was ja ein bisschen bekannt ist, von 2016 bis 2020, der war ja nicht nur Lobbyist für BlackRock, er war Funktionär. Er war Aufsichtsratsvorsitzender der deutschen Tochtergesellschaft von BlackRock in Deutschland und hat dafür gesorgt, dass BlackRock ohne öffentliches Aufsehen mit dem Segen der Bundeskanzlerin Merkel zum größten Aktionär in Deutschland aufsteigen konnte. Aber was ja weniger bekannt ist, Friedrich Merz hat seit 2005 als Mitinhaber einer amerikanischen Anwaltskanzlei, Mayer Brown heißt die, die damals mit Hilfe der Schröder-Fischer Agenda 2010 in Deutschland einfallenden Heuschreckeninvestoren beraten, die in Deutschland die erste große Welle der Deindustrialisierung eingeleitet haben, durch den Kauf und die Verwertung von Tausenden von Firmen, wo man öffentlich wenig mitgekriegt hat, weil diese schwierige Kanzlerin die Klappe gehalten hat. Die wusste alles, mit der wurde alles abgesprochen, damit öffentlich nicht darüber gesprochen wird, damit es nicht zum Thema im Parlament, im Bundestag wurde. Und insofern müssten wir uns genauer mit dem beschäftigen, was die Merz-Truppe eigentlich macht. Also er hat ja zu Recht gesagt, mit dieser Wirtschaftsentwicklung, die wir vor uns haben, können wir den bisherigen Sozialstaat nicht mehr finanzieren. Wobei aber die wichtige Aussage darin besteht, dass er ja selber derjenige ist, der seit über 20 Jahren zur Deindustrialisierung der deutschen Wirtschaft höchst verdienstvoll beigetragen hat. Der hat das mitorganisiert, dass der deutsche Staat verarmt wurde, dass die deutsche Wirtschaft verarmt wurde. Das hat Merz seit 2005, seit 20 Jahren mitorganisiert. Also vielleicht die letzte Bemerkung, weil Sie gesagt haben, Kriege werden wahrscheinlicher. Also die USA haben bisher etwa 300 Kriege geführt. Aber es kommt jetzt ein systemischer Umstand dazu, der die Kriegsbereitschaft und die Aggressivität fördert. Nämlich, dass zum ersten Mal in der Geschichte es in ungleich kürzerer Zeit einem anderen Staat gelungen ist, zur größten Industrie- und Handelsnation der Welt aufzusteigen. Die USA haben 250 Jahre lang gebraucht, um zum jetzigen Zustand zu kommen. China hat in 40 Jahren die USA überholt. Nach Kaufkraft leistet China als Volkswirtschaft, als Industrie- und Handelsnation mehr als die USA. Und sie hat das geschafft aus dem Zustand der Unterentwicklung. China war ja der einzige Staat, der von allen 8 Kolonialstaaten besetzt und ausgebeutet worden ist. China war das am tiefsten kolonial erniedrigste und ausgebeutetste Land der Welt. Und die haben es geschafft, in 40 Jahren zur größten Handels- und Industrienation der Welt aufzusteigen. Und das ist nicht nur eine nationale Entwicklung, sondern da erkennen sich ja 100 andere Staaten drin wieder, wie man aus Unterentwicklung rauskommt. Und diese nicht nur national, sondern global wirksame Alternative, das ist jetzt die größte Gefahr für den industriell, politisch, kulturell absteigenden, anspruchsvollen, aber am höchst gerüsteten Staat der Welt. Global präsent mit 800, 850 festen Militärstützpunkten und dann noch vielen mobilen Militärstützpunkten. Also wenn die USA was haben, dann haben sie das größte Militär und sie sind bereit. Und das verschärft natürlich der Trump, weil er erstens zusätzlich auch global aufsteigen will und weil er zweitens mit dieser Alternative konfrontiert ist. Deswegen kann er auch so eine vorläufige Ruhe in der Ukraine haben wollen. Nicht, weil er den Krieg gegen Russland beenden will, sondern weil er sagt, das ist jetzt ein Nebenkriegsschauplatz, da kümmern sich jetzt die Merz und die Makrönchens drum und die müssen jetzt mehr Rüstungsgüter, 5% Rüstungsbudget bei uns einkaufen. Aber wir kümmern uns jetzt um China. Und der amerikanische Verteidigungsminister, der reist in Asien herum, zum Beispiel Taiwan, die schon bisher von den USA ausgerüstet worden sind, als möglicher Stellvertreterkrieger gegen China, die sollen jetzt ihr Militärbudget auf 10% erhöhen. Also das ist tatsächlich die Kriegsgefahr. Ich lese ja täglich die führende amerikanische außenpolitische Zeitschrift, Foreign Affairs heißt die. Und da gibt es sozusagen die Elite, Berater und Professoren, auch ehemals aus der Obama- und Biden-Regierung von den Elite-Universitäten, die breiten das jetzt aus, dass diese jahrzehntelange Deindustrialisierung der USA, die Auslagerung der Industrie- und der Fachkräftetätigkeiten weit weg nach Afrika und Asien, die nationale Sicherheit der USA bedroht. Einer dieser Autoren, der hat ein interessantes Beispiel gebracht, der hat gesagt, wenn die USA jetzt ein U-Boot auf dem Stand der Technik mit Nuklearbewaffnung und so weiter und Antrieb bauen lassen, dann dauert das 12 Jahre, weil die USA auch die gesamte Schiffsbauindustrie weggegeben haben. Die haben keine Techniker mehr. Während der Bau eines gleichen U-Boots in China 1 Jahr dauert. Und das Gleiche wirkt sich auch bei KI aus. Das heißt also, dieser Konflikt, der sich hochschaukelt, die Alternative mit China und BRICS und so weiter, wird nicht nur wirtschaftlich, moralisch, politisch, sondern auch technologisch besser. Nicht auf allen Gebieten, so schnell geht das nicht, aber auf vielen, auf wichtigen Gebieten, vor allem die langfristig wichtig sind. Und auf der anderen Seite wächst die Aggressivität der USA, die jetzt diese jahrzehntelange Verarmung, Auslagerung der Industrie, der Technik und so weiter so schnell nicht nachholen können. Die Kriegsbereitschaft wächst deswegen, aber der Gegner wächst auch.
Dies war der Mitschnitt der Veranstaltung mit Werner Rügemer vom 4. September in der Buchoase Kassel. Eine lange Liste der Bücher von Werner Rügemer finden Sie auf seiner Webseite.